Willkommen bei Männer Talk. Mein Gesprächspartner heute ist Christian Ultsch, seit fast 20 Jahren Ressortleiter Außenpolitik in der Tageszeitung Die Presse. Herr Ultsch wurde heuer ausgezeichnet mit dem erstmals verliehenen Arik Brauer Publizistikpreis für seine fundierte Berichterstattung über Israel und den Nahen Osten. Und ich will unser Gespräch anfangen, Herr Ultsch, mit einem Zitat von Nathan Schneider, das ich vor kurzem im Falter gefunden habe. Da sagt Schneider: Israel kann einerseits als eine weiße europäische Formation betrachtet werden, die in kolonialistischer Weise den arabischen Raum eroberte. Israel ist gleichzeitig aber auch ein Projekt der Befreiung der Juden, die in und außerhalb Europas von den einheimischen Menschen unterdrückt, verfolgt und schließlich auch ermordet wurden. Diese Doppelrolle bringt auf den Punkt, warum der Umgang mit Israel heute so schwierig ist. Also das sind zwei Positionen, wo es nicht ganz einfach ist, so wie sie einander gegenüberstehen, sie auf einen Nenner zu bringen. Und ich möchte in dem Zusammenhang mit zwei Reizwörtern anfangen, die Sie sicherlich kennen. Das eine ist Apartheid, ein Begriff, den auch Amnesty International verwendet hat. Und das zweite ist Siedlerkolonialismus. Wie beurteilen Sie diese beiden Begriffe?
Ja, ich finde, das sind Kampfbegriffe, polemische Begriffe. Apartheid hat er schon Eingang gefunden, eine sehr unglückliche Resolution der Vereinten Nationen. Ich finde, und ich fand das jetzt auch unlängst in dem Bericht von Amnesty sehr unglücklich, dass sie diesen plakativen Begriff verwendet haben, eigentlich auch aus dem Selbstverständnis von Amnesty heraus, weil im Endeffekt drehte sich dann die Diskussion um dieses Reizwort Apartheid, und den Bericht selber haben sie dann wahrscheinlich die wenigsten angeschaut. Also ich kann eigentlich auch nicht ganz nachvollziehen, die Taktik von Amnesty in dem Fall. Also wenn ihnen am Herzen liegt, auf Unrecht hinzuweisen, dann sollten sie nicht diesen Kampfbegriff verwenden, weil das System in Israel ganz sicher kein Apartheid-System darstellt, wie es in Südafrika gegeben hat, wo es absolute Bürger zweiter Klasse gab. Das zweite Begriff, Siedler.
Bleiben wir zunächst noch einen Augenblick dabei. Ja, ich meine, dass Apartheid, was Sie ja auch angesprochen haben, so eindeutig mit einer mörderischen, rassistischen, blutigen Diktatur verknüpft ist, dass man den Begriff auf Israel schlicht und einfach nicht anwenden
ja,
kann.
Ja, so sehe ich es auch, und Sie haben das jetzt klarer ausgedrückt.
Apartheid, das ist ein historisches Phänomen, das wir kennengelernt haben.
Aber es ist interessant zu fragen, warum wird dieser Begriff eingesetzt. Also das ist natürlich, die Absicht dahinter ist klar, nicht, dass man Israel halt sozusagen damit in die Defensive drängt, argumentativ. Und ich finde, dass da in letzter Zeit sich schon auch einiges in Bewegung geraten ist. Ist mir aufgefallen, im letzten Konflikt auch um Gaza, dass sich das Meinungsbild beispielsweise in den USA bei den jüngeren Schichten der US-Demokraten, dass sich das ziemlich dreht. Und ich bin mir nicht ganz klar manchmal, ob das sozusagen Israel auch bewusst ist, in dem Ausmaß, wie das passiert ist. Kann sein, dass Joe Biden der letzte Präsident der US-Demokraten ist, der wirklich stark ausgeprägt pro-israelisch ist. Ich glaube, dass sich das in Zukunft ändern kann. Also da ist auch argumentativ etwas in Bewegung geraten und die palästinensische Seite ist da auch aktiv geworden. Und da werden zum Teil natürlich auch solche Kampfbegriffe wie Apartheid eingesetzt.
Siedlerkolonialismus?
Ich halte es für eine der Ursachen der jetzigen Probleme, halte ich schon die Besetzung von Palästinensergebieten nach 1967, wo es natürlich sehr bald auch schon durch Abbas Eban Angebote gab zu Friedensverhandlungen und diese Friedensverhandlungen leider oft und oft ins Nirgendwo geführt haben. Es gibt ja dieses berühmte Wort, dass die Palästinenser keine Gelegenheit auslassen, eine Gelegenheit auszulassen. Und ob das jetzt war Camp David, ob das war Taba, ob das war beim letzten Versuch, den Olmert gestartet hat mit Abbas, wo da schon recht großzügige Angebote dabei waren, die aus palästinensischer Sicht nicht ausreichend waren, wo es aber leider auch keine Gegenangebote gab. Also wenn wir hernehmen, beispielsweise das letzte Angebot von Olmert bestand ja darin, dass es einen internationalen Status gibt für die Altstadt in Jerusalem, dass es einen Landtausch gibt, also dass man das zu Israel kommen Gebiete, wo Siedler sehr, sehr dicht wohnen, also in unmittelbarer Nähe zu Israel, im Gegenzug sollten die Palästinenser israelische Gebiete erhalten. Also es waren ja recht weitgehende Angebote und ich bin eigentlich nach wie vor der Überzeugung, dass das der richtige Weg gewesen wäre, der Weg einer Zwei-Staaten-Lösung. Ich bin mir allerdings nicht mehr sicher, ob das noch machbar ist. Aber ich finde, man sollte sozusagen einen Versuch nochmal starten. Ich meine, jetzt finden in Israel demnächst, ich glaube, es sind die fünften Knesset-Wahlen in 4 Jahren statt. Mal sehen, was da rauskommt. Was ich bei der letzten Koalition interessant fand, war, dass so eine breite Koalition war, wo ja auch eine Partei der israelischen Araber beteiligt waren. Also das sind schon auch neue politische Konstellationen. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Man muss sagen, dass in den letzten Wahlen die Palästinenserfrage eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das ist für jemanden wie mich, der das schon beobachtet hat in den 90er Jahren, zum Teil erstaunlich, aber dann auch wiederum erklärlich, weil es halt also nicht nur auf Seite der Palästinenser, sondern natürlich auch auf Seite der Israelis eine tiefe Frustration gibt. Ne? Man hat Friedensangebote gemacht, man hat sogar den Gazastreifen geräumt und dann war sozusagen die Antwort, dann oft und oft waren Selbstmordattentate oder Raketen, die rübergeschossen wird, das verdirbt einem natürlich den Appetit auch auf Friedensverhandlungen. Man denkt sich, das bringt sowieso nichts. Nur glaube ich nach wie vor, dass es eigentlich keine wirkliche Alternative gibt langfristig zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Was ist die Alternative? Die Aufrechterhaltung des Status quo. Das ist rein demografisch und ich finde, das war für pragmatische Politiker in Israel eigentlich auch immer das wichtigste Argument für Friedensverhandlungen, war eigentlich die Demografie. Die Befürchtung, dass Israel als jüdischer Staat nicht aufrechterhalten kann, wenn es eine sogenannte Einstaatenlösung gibt. Und das war, glaube ich, zum Beispiel auch ein Antriebsfaktor für Sharon, warum er sich zurückgezogen hat aus dem Gazastreifen.
Bleiben wir bei Sharon, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zunächst noch zum Siedlerkolonialismus. Wenn damit gemeint ist, Israel als Ganzes als Siedlerkolonie.
Nein, das ist ein Blödsinn.
Das ist antisemitisch.
Das ist ein Blödsinn. Aber ich weiß gar nicht, ob es...
Aber die zweite Variante, die Sie auch angesprochen haben, also die eine, die postkoloniale, die sagt, Israel ist eine Kolonie des Westens im arabischen Raum, die...
Ach, das ist doch auch Schwachsinn, finde ich.
Ja,
ich finde schon, weil man weiß, dass es viele jüdische Einwanderer gab, zum Teil auch noch gibt, aus arabischen Ländern. Ja, das ist einfach, finde ich, ist ein ziemlicher Unfug. Und ich habe eigentlich auch eine recht klare Position, dass ich die Siedlungen in den besetzten Gebieten für völkerrechtswidrig halte. Und ich finde, dass es wichtig ist, sich am Völkerrecht zu orientieren. Ich finde, dass auch deswegen, wir sehen das ja jetzt beispielsweise auch bei russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, auch das ist ein klarer Völkerrechtsbruch. Und ich finde, man sollte es auch in solchen Fällen klar beim Namen nennen. Ja. Wobei man bei Israel dazu sagen muss, ja, es gab immer und immer wieder Friedensangebote auf die Seite der Palästinenser. Und die haben leider nichts gefruchtet. Für meinen Geschmack hat Netanyahu als Ministerpräsident zu wenig in diese Richtung versucht. Der Letzte, der das jetzt wirklich ernsthaft probiert hat, war sein Vorgänger Olmert.
Bleiben wir bei Sharon einen Moment noch, weil Sie ihn angesprochen haben. Ich habe eine Vermutung, ich weiß nicht, ob Sie recht geben. Mir schien, dass Sharon, der tatsächlich der dezidierte Hardliner in der Auseinandersetzung davor gewesen ist und insofern der in einer exemplarischen Weise legitimierte für eine Verständigung war und dass sein bedingungsloser Rückzug aus dem Gazastreifen und die Rückgabe und die Art und Weise, wie die Palästinenser den Gazastreifen übernommen haben und triumphal dort vorhandene jüdische Einrichtungen zerstört haben und so weiter. Das heißt, diese Art des palästinensischen, völlig unsinnigen Triumphs im Gazastreifen, nachdem sie das gekriegt haben, es war so, ich glaube, das war für die israelische Bevölkerung ein ganz tiefer Schock,
Mit der Frage,
wie kann man einen Kompromiss finden?
Richtig.
Ich habe den Eindruck.
Ja, ganz sicher so, ja, weil ich meine, das hat er dann auch die Hamas sehr schnell das Kommando übernommen im Gazastreifen und sich an die Macht geputscht.
Naja,
und da gab's das finde ich ist auch da eine Wahl. Das finde ich ist auch eine naja gut, aber sie haben natürlich die palästinensischen Sicherheitskräfte dort vertrieben, ne? mit Waffengewalt, das ist schon auch ein Faktum. Und ich finde natürlich, dass es ungleich schwieriger geworden ist, die Situation nach der Stärkung islamistischer Organisationen. Ich meine, die Islamisten, meiner Ansicht nach, kann man einen Waffenstillstand vereinbaren, das haben wir schon öfter gesehen, aber so einen Kompromiss zu schließen, Frieden zu schließen, ist wahrscheinlich sehr schwierig bis unmöglich. Also da haben sich sozusagen auch die Ausgangsbedingungen verändert. Was ich im Nachhinein noch interessant finde, weil das war so ein Stehsatz in den 90er Jahren, dass es ohne Lösung der Palästinenserfrage kann es keinen Frieden geben im Nahen Osten. Und das ist schon interessant, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Auch also früher schon mit Abkommen mit Ägypten und Jordanien, das ist separat Frieden, aber zuletzt auch noch und als Trump US-Präsident war, die Abraham-Abkommen, die Israel geschlossen hat mit Marokko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und dem Sudan. Diese Annäherung, die es gab an Saudi-Arabien, das zeigt zwei Dinge auf. Das eine, dass den arabischen Staaten offenbar die Sache der Palästinenser dann doch nicht so wichtig ist. Und zweitens, dass halt auch pragmatische, friedvolle, wirtschaftlich sinnvolle Beziehungen geben kann zwischen Israel und arabischen Nachbarländern. Und wenn jetzt Saudi-Arabien auch noch hinzukäme, dann wäre das natürlich schon ein Game-Changer. Wobei ich glaube, dass jetzt die Saudis sozusagen einen größeren Preis verlangen würden für ein Friedensabkommen mit Israel. Also die Länder des Abraham-Abkommens, die Vereinigten Arabischen Emirate, haben ja verlangt, dass es keine einseitige Annexion des Westjordanlands gibt. Das war sozusagen der Preis dafür, dass es diese Normalisierung der Beziehungen gegeben hat zwischen Israel und diesen Ländern. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn die politische Konstellation in Israel passt, dass die Saudis auch die Bedingung stellen, dass es eine Wiederaufnahme gibt von Friedensverhandlungen. Da ist allerdings auch die Frage, inwieweit das mit dem Herrn Abbas möglich ist. Der Mann ist halt auch demokratisch überhaupt nicht mehr legitimiert. Also es gab also 2009 hätte die letzte Präsidentenwahl stattfinden sollen. Also es gab seither keine Wahlen dort, und er ist natürlich politisch stark
geschwächt. Dass der wirklich ein Hindernis sein könnte, weil der ist so schwach in seiner Position.
Hindernis wofür?
Habe ich von Abbas.
Ja.
Habe ich von außen als Betrachter den Eindruck. Also ich glaube nicht, wobei ich schon meine, dass die arabischen Staaten oder korrekter die arabischen Regierungen Israel immer nur als Faust, Palästina, das palästinensische Volk immer nur als Faustpfand in ihrer Auseinandersetzung gegen Israel verwendet haben. In Wirklichkeit waren ihnen, darum sind ja auch die palästinensischen Flüchtlinge überall auf der Welt so elend behandelt worden in den arabischen Staaten. In Wirklichkeit waren ihnen die Wurscht.
Na, jetzt gibt es natürlich so eine neue Achse, um die sich diese Koalitionen ranken, auf die sich Koalitionen beziehen, das ist der Iran. Und da wird man sehen, was jetzt dann die nächsten Tage, Wochen bringen. Das ist wieder das Atomabkommen mit dem Iran, steht vor dem Abschluss. Gibt es auch starke ökonomische Faktoren, die dafür sprechen, die hohen Energiepreise. Ich glaube, das war also ein wesentlicher Faktor, warum es jetzt dann doch so weit kommen könnte. Und ja, das wir würfeln natürlich dann auch nochmal alles durcheinander.
Wie beurteilen Sie dieses Abkommen? Halten Sie das für,
ich habe die
Position von Israel nicht ganz begriffen. Auf der einen Seite gab es die Argumente, warum es das Abkommen abgelehnt wurde. Und auf der anderen Seite hat dann das tatsächliche Ende dieses Abkommens zwischendurch zu einer verheerenden Verschlechterung der Situation geführt. Und ich kann mich erinnern, das war im Vorjahr, als die Verhandlungen wieder aufgenommen wurden und Israel dem Iran vorgeworfen hat, dass er den Beginn der Verhandlungen verzögert, weil sie noch bestimmte wissenschaftliche Fortschritte machen wollen. Was ein Vorwurf war, den ich durchaus begriffen habe.
Naja, das ist
nur
natürlich ein Faktum.
Warum Israel plötzlich jetzt für die Verhandlungen ist, so hat das
gelungen. Nein, das ist nicht richtig. Israel ist da sehr skeptisch.
Ja.
Weil das Abkommen hat natürlich auch von vornherein Schwachpunkte gehabt.
Hat nicht?
Es hat nämlich ein Ablaufdatum. Die Iraner sind nur bis zu einem gewissen Zeitraum, wären sie verpflichtet, richtig, Uran nur anzureichern auf einen bestimmten Grad. Ne? Das ist knapp unter 4%.
Abkommen.
Und ohne Abkommen war es jetzt natürlich so, dass die Iraner wie verrückt angereichert haben, oder auf 60%. Und der eine oder andere Offizielle auch schon damit geprahlt hat, damit, dass sie natürlich technisch in der Lage wären, eine Atombombe zu bauen. Also sie haben sich diese technischen Fertigkeiten angeeignet. Ich glaube, dass das sowieso von vornherein auch das Ziel war, der Iraner sozusagen die Atombombe in Griffweite zu haben, also dieses technische Know-how. Und also sie wissen, wie es geht, wobei man sagen muss, okay, wie lange ist das jetzt her, Abwurf der ersten Atombombe 1945, also schon einige Jährchen, also das ist jetzt auch keine Geheimwissenschaft mehr natürlich. Ich sage halt, im Moment ist es sicherlich besser, du hast ein Abkommen, das beschränkend und regulativ wirkt, als du hast kein Abkommen. Ja, weil mir hat noch niemand jetzt plausibel erklärt, was die Alternative zu einem Abkommen ist. Ich meine, Israel fühlt sich ohnehin nicht dran gebunden. Israel ist auch nicht Vertragspartei. Israel hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, das iranische Atomprogramm zurückzuwerfen. Und das aus guten Gründen. Ich meine, es sind ja offizielle Aussagen gewesen, iranischer Regierungs- oder Regimemitglieder, dass Israel von der Landkarte verschwinden soll. Wir erinnern uns an die Aussagen von Ahmadinejad. Und wir wissen natürlich auch, dass Iran Gruppen unterstützt, die israelfeindlich gesonnen sind. Im islamischen Dschihad, Kontakte auch zu Hamas, zu Hisbollah im Libanon. Ja, diese Gruppierungen halten sich mittlerweile sehr stark in Syrien auf. Also Israel ist da eingekreist und hat gute Gründe, um die Sicherheit zu fürchten. Also dass die Israelis da skeptisch sind, das kann ich gut verstehen. Wie gesagt, was jetzt dann die... Ich glaube trotzdem, dass sozusagen ein Abkommen besser ist als keines. Ja.
Letzter Punkt, wo wir uns schnell einigen werden, ein terminologischer Hinweis. Zumindest im deutschen Sprachraum ist es so, dass sich der Begriff Israel-Kritik durchgesetzt hat, den ich deswegen für verfehlt oder jedenfalls für ungenau halte. Denn das, worum es in den allermeisten Fällen geht, ist Kritik an der israelischen Regierungspolitik.
So ist es.
Und das ist etwas völlig anderes. So ist es. Israel-Kritik im Wortsinn genommen würde den Staat in Frage stellen und wäre in jedem Falle abzulehnen.
Ich sehe das auch so.
Aber man müsste das terminologisch klarstellen. Es geht um Kritik an der israelischen Regierungspolitik.
An der jeweiligen.
Und wenn jemand sagt, na, Israel-Kritik ist doch erlaubt. Nein, sie ist nicht erlaubt, aber für uns. Aber Kritik an der israelischen Regierungspolitik ist selbstverständlich legitim.
Ja, und wenn man natürlich wird man auch im Diskurs dann manchmal Israel verwenden und meint die israelische Regierung damit. Ja. Also ich habe wirklich nicht die Erfahrung gemacht, dass dann jemand empfindlich kritisiert, also seitens der israelischen Regierung, wenn man Kritik ausspricht. Ja. Das kommt dann immer darauf an, wie man die Kritik übt. Ja. Und da driften halt dann manche ab oder blenden viele aus, ja, oder viele rechtfertigen auch Raketenangriffe, Terroranschläge etc. Und da wird es natürlich dann schwierig, da kippt diese Stimmung dann oft, ja. eigentlich jedes Mal. Also ich bemühe mich und das gelingt natürlich auch nicht immer, da möglichst ausgewogen hinzuschauen. Ja. Dieses und ausgewogen heißt natürlich auch, dass man den Aggressor oder Täter benennt. Mhm. Ausgewogen heißt ja nicht, dass man relativiert oder nivelliert und dass man sagt, dass man am Ende das Opfer genauso schuld ist wie der Täter. Das heißt ja nicht, das impliziert ja nicht der Begriff ausgewogen. Ich glaube, ausgewogen heißt, dass man sich um einen klaren Blick auf die Dinge bemüht. Und dass das natürlich auch immer nur ein Bemühen ist und dass da keine Perfektion gibt, ist eigentlich auch klar.
Christian Ulz, danke für das Gespräch.
Danke.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.